Wir machen heute Morgen Fortsetzung im 2. Korintherbrief, Kapitel 5. Es geht uns heute um den 9. Vers. Ich lese von Vers 1 ab. Denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Denn darum seufzen wir auch und sehnen uns danach, dass wir mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet werden, wenn wir wirklich als solche befunden werden, die bekleidet sind. Denn solange wir in dieser Hütte sind, seufzen wir und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden wollen, damit das Sterbliche verschlungen werde von dem Leben. Der uns aber dazu bereitet hat, das ist Gott, der uns als Unterpfand den Geist gegeben hat. So sind wir denn allezeit getrost und wissen, solange wir im Leibe wohnen, weilen wir fern von dem Herrn, denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Und wir sind aber getrost und haben viel mehr Lust, den Leib zu verlassen und daheim zu sein bei dem Herrn. Darum setzen wir auch unsere Ehre da rein, ob wir daheim sind oder in der Fremde, dass wir ihm wohlgefallen. Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat bei Lebzeiten, es sei gut oder böse. Noch einmal der 9. Vers, darum setzen wir auch unsere Ehre da rein, ob wir daheim sind oder in der Fremde, dass wir ihm wohlgefallen. Die Worte, über die wir am vergangenen Sonntag gesprochen haben, haben uns gezeigt, wie ewigkeitsbezogen der Apostel Paulus gedacht hat und auch gelebt hat. So wunderbare Erfahrungen er in seinem Glaubensleben gemacht hat, verlor er doch nicht das Ziel aus den Augen, nämlich unseren Herrn einmal in der Vollendung, in einem neuen Leib von Angesicht zu sehen. Danach hat er sich gesehnt. Darum war ihm das Sterben letztlich ein Gewinn, wie er ja im Philipperbrief geschrieben hat. Dieses Wort, darum war ihm das Sterben letztlich ein Gewinn, dieses Wort dürfen wir nicht dahingehend missverstehen, als wäre der Tod selbst unser Freund. Wir leben ja in einer Zeit, in der man den Menschen die Angst vor dem Sterben dadurch nehmen will, dass man den Tod verharmlost oder gar beschönigt. Und davon ist Gottes Wort weit entfernt. Die Bibel bezeichnet den Tod als letzten Feind, der erst vernichtet wird, wenn unser Herr in seiner Herrlichkeit erscheinen wird. Wir lesen das im 1. Korintherbrief, Kapitel 15. Der Tod wird nicht mehr sein, so heißt es in Offenbarung 21. Wie kann man jemanden willkommen heißen, der in dieser Welt so viel Leid und Tränen verursacht hat und auch gerade vermehrt in unseren Tagen? Und doch wissen wir, dass dem Tode seit dem Erlösungswerk unseres Herrn Jesus Christus in Kreuz und Auferstehung bereits die Macht genommen ist. Christus Jesus hat dem Tode die Macht genommen, so bezeugt es Paulus im 2. Timotheusbrief. Es hängt damit zusammen, dass Jesus am Kreuz dem Satan die Macht genommen hat. Dem Satan, der Gewalt hatte über den Tod, sodass wir als Erlöste keine Angst mehr vor dem Tod zu haben brauchen. Hebräer Kapitel 2. Wir sind als Gläubige von der Knechtschaft der Todesfurcht befreit. Eine herrliche Botschaft, ja. Von daher ist selbst das Sterben für uns, die wir an Christus glauben, ein Gewinn, aber nur von daher. Der Tod ist für uns ein Durchgang hin zur ewigen Herrlichkeit. Und darum kann unser Herr uns als Sieger über den Satan und den Tod begleiten, wenn es durch das dunkle Todestal geht, von dem Psalm 23 spricht. Wörtlich heißt es dort: Und ob ich schon wanderte im Tal der Todesschatten. Der Schatten des Todes hat keine Macht über uns. Der Schatten eines bissigen Hundes kann uns nichts anhaben. Wir erfahren in der Bibel einiges über die neue Welt, der wir in großer Gewissheit entgegengehen. Das heißt also, hier geht es nicht um irgendwelche Träumereien, irgendwelche Wunschträume, die der Mensch hat im Blick auf die ewige Herrlichkeit, die wir als Gläubige haben, sondern es handelt sich um eine große Gewissheit, von der wir getragen werden, schon durch diese Zeit und Welt hindurch. Wir sind uns also unseres Heils gewiss. Wir wissen, woran wir glauben. Dort in dieser neuen Welt hat der Herr uns eine Wohnung bereitet. Hier in unserem Abschnitt im 2. Korintherbrief geht es um den neuen Leib, den wir empfangen werden. Aber der Herr Jesus spricht auch von Wohnungen. Johannes Kapitel 14. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Wir erfahren ansonsten nur einiges. Wir hätten gerne mehr gewusst, aber die Bibel ist nicht dazu da, unsere Neugier zu befriedigen. Wir lesen einiges über diese neue Welt. Zunächst einmal über ihre Bewohner. Kein Bewohner wird sagen, ich bin schwach, denn das Volk, so darinnen wohnt, wird Vergebung der Sünden haben. Also die neue Welt wird bewohnt von Menschen, die Vergebung ihrer Sünden haben und nicht mehr an irgendeiner menschlichen, irdischen Schwachheit leiden. Wir erfahren auch etwas über die Glückseligkeit dieser neuen Welt. Was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat, und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. 1. Korinther Kapitel 2. Und wir erfahren auch etwas über ihren Reichtum. Jesus spricht von den Schätzen im Himmel. Alles im Himmel, in der neuen Welt, in der Herrlichkeit, wird ein Abglanz der Herrlichkeit Christi sein, die auf uns wartet, als alles hat seinen Mittelpunkt in Gott selbst. Gottfried Daniel Krohmacher hat es schön in einer Predigt zum Ausdruck gebracht mit den Worten: Das enge Herz wird weit wie Sand am Meer und fühlt sich von einer Liebesfülle erweitert und bewegt, die es ganz mit dem geliebten Jesus und seiner Gemeinde vereinigt. Der nun heim ins Vaterhaus berufene Pilger atmet mit wunderbarer Lust und Freiheit in der neuen Luft des neuen Himmels und der neuen Erde und atmet lauter Leben und Kraft, atmet Gott selbst sein wahres Element. Ja, das ist ja jetzt schon so, dass der Herr in seinem Wort, wie er sich dort geoffenbart hat, unser Lebenselement ist. Paulus hat es so ausgedrückt in seiner Ansprache in Athen, dass wir in ihm, das gilt zunächst einmal für alle Menschen, in ihm leben, bestehen, dass wir in ihm unsere Existenz haben. Und wir als Gläubige, wir leben jetzt schon aus seinem Wort heraus in unserem wahren Element, in Gott selbst, unserem himmlischen Vater und seinem lieben Sohn, unseren Herrn Jesus Christus durch seinen Heiligen Geist, der in uns wohnt. Nun, in dieser neuen Welt der vollendeten Gemeinschaft mit unserem Herrn in einer neuen Leiblichkeit, also im Schauen dann und nicht mehr im Glauben, werden wir nicht untätig sein. Wir werden Gott dienen, wenn wir auch nicht im Einzelnen wissen, wie das aussehen wird. Auf jeden Fall werden wir, auch wenn wir daheim sind, danach trachten, durch das, was wir tun, ihm wohlgefällig zu sein. Darum setzen wir auch unsere Ehre da rein, ob wir daheim sind, also schon im Schauen bei unserem Herrn der Herrlichkeit, ob wir daheim sind oder in der Fremde, dass wir ihm wohlgefallen. Wir dürfen uns also den Himmel, die Gemeinschaft mit unserem Herrn nicht so vorstellen, als gäbe es dort für uns nichts mehr zu tun. Der Gott, der ständig schöpferisch tätig ist, wird auch in der neuen Welt für uns Aufgaben haben. Da können wir ganz sicher sein. Nur werden wir dort keinen Schweiß mehr verlieren, keinen einzigen Tropfen. Alles wird herrlich sein, alles wird völlig mühelos sein. Also auch im Himmel werden wir unsere Aufgaben haben. Und hier in der Fremde, so nennt Paulus das, also noch im Glauben und noch nicht im Schauen, halten wir Ausschau nach dem Himmel und seiner Herrlichkeit und gleichzeitig dienen wir unserem Herrn. Wir machen uns mit unserem irdischen Leib in dieser Welt nützlich, jeder mit der Gabe, die er von Gott empfangen hat. Der Blick auf das Ziel der Vollendung ermutigt uns immer wieder dazu, auch auf dieser alten Erde unsere Verpflichtungen wahrzunehmen, sie nicht zu vernachlässigen. Als solche, die hier bereits durch den Glauben, wie der Hebräerbrief es uns bezeugt, durch den Glauben die Kräfte der zukünftigen Welt geschmeckt haben, werden wir dazu bewegt, in der Kraft des Heiligen Geistes dem Herrn zu dienen. Also, sowohl im Himmel wird es Aufgaben für uns geben, als auch natürlich schon hier auf dieser Erde. Wir schauen nicht nur nach dem Himmel, sondern wir sind auch hier auf dieser alten Erde noch tätig, durch unseren irdischen Leib, den Gott uns dazu gegeben hat, ihm zu dienen und für andere da zu sein. Er will sich dadurch hier auf dieser Erde schon verherrlichen. Der Vorwurf, den man in der Vergangenheit manches Mal der Gemeinde Jesu gemacht hat, sie würde über dem Himmel die Probleme dieser Welt vergessen, ist völlig ungerechtfertigt. Wie sehr haben die wahrhaft Gläubigen ihren Mitmenschen das Evangelium gebracht, sich aber auch immer wieder um ihr leibliches und materielles Wohl gekümmert. Die Kirchengeschichte liefert viele Beispiele dafür. Auch hier in Wuppertal ist das geschehen. In mancherlei Weise, wir denken nur an Tante Hanna im Elendstal. Auch der Apostel Paulus selbst war sehr besorgt darum, sein Versprechen einzuhalten, das er den Leitern der Gemeinde zu Jerusalem gegeben hatte. Das lesen wir im Galaterbrief. Und da sie die Gnade erkannten, die mir gegeben war, gaben Jakobus und Kephas, das ist Petrus, und Johannes, die als Säulen angesehen werden, mir und Barnabas die rechte Hand und wurden mit uns eins, dass wir unter den Heiden, sie aber unter den Juden predigen sollten. Und jetzt kommt es nur, dass wir an die Armen dächten, was ich mich auch eifrig bemüht habe zu tun. Und dann denken wir auch daran, dass ein Barnabas, der Name bedeutet Sohn des Trostes, einen Acker verkaufte, um den Erlös den Armen zukommen zu lassen. Und wir erinnern uns auch daran, was in Apostelgeschichte 11 berichtet wird, als Agabus, der eine prophetische Gabe besaß, durch den Geist Gottes eine große Hungersnot voraussagte, die über den ganzen Erdkreis kommen sollte, was unter dem Kaiser Claudius geschah, beschlossen die Gläubigen in Antiochia, jeder nach seinem Vermögen, den Brüdern, die in Judäa wohnten, eine Gabe zu senden. Jeder nach seinem Vermögen. Hier wurde kein Zwang ausgeübt. In der Gemeinde Jesu, wenn es um finanzielle Dinge geht, um Unterstützung irgendwelcher Projekte, Unterstützung der Armen, und worum es immer auch gehen mag, wird kein Zwang ausgeübt. Das ist eine ganz, ganz freiwillige Angelegenheit. Können wir nicht oft genug betonen. Aber diese Gläubigen dort in Antiochia dachten nicht nur an sich selbst, als sie hörten, es wird eine Hungersnot kommen, sondern sie dachten eben auch an die ärmeren Geschwister dort in Judäa. Und sie dachten nicht nur daran, sondern es heißt, das taten sie auch. Sie setzten also ihr Wollen auch in die Praxis um. Das Wollen ist ja schon gut, das Denken an die Armen ist gut, aber es geht auch darum, dass man etwas tut. Und diese Geschwister taten etwas und schickten sie zu den Ältesten, nämlich die Gabe, zu den Ältesten durch Barnabas und Saulus. In der heutigen Zeit besteht allerdings eher die Gefahr, dass man den Himmel aus den Augen verliert, dass man völlig diesseits orientiert lebt. Wer aber den Himmel aus den Augen verliert, der verliert mit der Zeit auch das Wohl seiner Mitmenschen aus den Augen. Hunderttausende strömen in unseren Tagen durch die Straßen und nur ein Bruchteil davon besucht die Kirchen, in denen auch bereits seit langem an vielen Orten kein Evangelium mehr verkündigt wird, sondern Mitmenschlichkeit, soziales Engagement. Das Evangelium von der Gnade Gottes in Christus steht nicht mehr im Zentrum, in vielen, vielen Kirchen. Kein Wunder, dass Gott darauf reagiert, indem manche Kirchen sogar verkauft werden müssen oder leer stehen, völlig leer stehen. Weil das Eigentliche, die Hauptsache verloren gegangen ist, geht mit der Zeit auch das Äußere verloren. Es kann gar nicht anders sein. So hat Gott immer gehandelt, in der Vergangenheit, auch in seinem Volk Israel. Das Geistliche fehlte, die Hauptsache fehlte, die Beziehung zu dem lebendigen Gott Israels. Man ging ehebrecherische Wege, so nennt das der Herr Jesus. Und so verlor man auch den Tempel. 70 nach Christus wurde alles zerstört. Wer sich in der Hauptsache nur noch um das zeitliche Wohl der Menschen kümmert und nicht mehr auf das Evangelium hört und die himmlische Herrlichkeit aus den Augen verliert und verleugnet sogar, der wird auch den Menschen verlieren. Denn wer Christus, den Gekreuzigten, und in ihm das ewige Leben verliert, der verliert auch den Menschen. Es ist sogar noch schlimmer. Er wird zum Feind seiner Mitmenschen. Denn, wie jemand mal gesagt hat, Humanität ohne Divinität führt zwangsläufig irgendwann zur Bestialität. Und die Geschichte lehrt das tatsächlich. Ich denke nur daran, welche Blutspuren der Kommunismus, der sich ja um das Wohl der armen Gesellschaft kümmern wollte, hinter sich gelassen hat. Welche Blutspuren. zur Zeit Maos waren es ungefähr 50 Millionen Menschen, die ihr Leben lassen mussten. Das ist die Folge davon, wenn man Gott aus den Augen verliert. Humanität ohne Divinität führt zwangsläufig zur Bestialität. Also diesen Vorwurf, dass man sich mehr um die zeitlichen Probleme kümmert als um die Beziehung zu Gott, den Himmel, die Herrlichkeit, diesen ernsten Vorwurf kann man auch der Gemeinde Jesu, speziell in den westlichen Ländern, nicht ersparen. Das müssen wir ganz nüchtern zugeben. Nämlich, dass sie so diesseits orientiert ist, dass man den Eindruck haben kann, dass sie das Ziel unseres Glaubenslebens, nämlich das Schauen der Herrlichkeit Gottes in der Vollendung, fast völlig aus den Augen verloren hat. Es geht uns ja so gut. Ging auch nach dem Krieg wirtschaftlich wieder aufwärts. Aber darüber hat man dann mit der Zeit den Himmel aus den Augen verloren. Gott selbst, Jesus, das Evangelium. Die Zeiten, in der Menschen zusammenkamen, wie damals zur Zeit eines Pastor Busch auf der Terstegen Ruhrkonferenz. Meine Frau hat das ja noch als junges Mädchen miterlebt, wo man noch wirklich ein Verlangen, ein Hunger hatte nach Gottes Wort und die herrlichen Evangeliumslieder miteinander sang. Diese Zeiten sind längst vorbei. Hier und da haben wir noch Gemeinden, wo das Evangelium verkündigt wird, aber im Großen und Ganzen ist unser Volk und Land, unsere Gesellschaft entleert von der Botschaft vom Kreuz und von der Auferstehung Jesu. Und die Gemeinde Jesu ist nicht ganz schuldlos daran. Sie selbst hat sich mehr den irdischen Problemen zugewandt als dem Evangelium, dem Wort Gottes. Man hat zwar den Trost, noch einmal nach dem Tod auf ewig im Himmel zu sein, den hat man ja noch, da wo man es ernst meint, mit seinem Glauben. Aber die Sehnsucht nach der vollkommenen Gemeinschaft mit unserem Herrn und das Abscheiden aus dieser Welt als einen Gewinn anzusehen, wie Paulus das nennt, als einen Gewinn anzusehen, das ist kaum noch vorhanden. Und das lässt auf einen erschreckenden Mangel in unserer Liebesbeziehung zu unserem Herrn schließen. Darüber sollten wir nachdenken, jeder Einzelne unter uns, ganz persönlich. Die Folge davon ist, dass auch die Liebe zu den Menschen mehr und mehr erkaltet, auch in der Gemeinde Jesu. Der Einzige, der über diese Erde gegangen ist, der ein wahrer Freund der Menschen war und immer noch ist, der ihnen unendlich viel Gutes getan hat und immer noch tut, ist unser Herr Jesus Christus. In ihm erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, so heißt es im Titusbrief. Und er kam von oben. Ich bin von oben, sagte er, ihr seid von unten. Ich bin von oben, vom Himmel her. Und er kehrte zum Himmel zurück, um nun von oben her ständig seine Menschenfreundlichkeit kundzutun. Und nur von dort her, vom Himmel her, von der Herrlichkeit her, empfängt auch die Gemeinde Jesu ihre wahre Menschenfreundlichkeit. Sie hat sie nicht in sich selbst, sondern sie empfängt sie von oben her, durch den, der allein menschenfreundlich ist, Christus. Von oben her ist sie durch Gottes Wort und den Heiligen Geist geboren. Ja, wenn es heißt in Johannes Kapitel 3, dass wir von Neuem geboren sind, beziehungsweise dass ein Mensch von Neuem geboren werden muss, dann steht da ein Wort, das hat auch die Bedeutung von oben. Von oben geboren, durch das Wort Gottes, durch den Heiligen Geist. Das Wort Gottes ist der Same der Wiedergeburt. Dort haben wir unsere Heimat. Und nach dort sehnen wir uns, wenn wir geistlich wirklich gesund sind. Wenn diese Sehnsucht nicht mehr vorhanden ist nach dem Himmel, nach der Herrlichkeit, nach der ewigen Gemeinschaft, dem Einssein mit Christus, dann sind wir geistlich irgendwo krank. Ich kann mich an eine Zeit erinnern, es waren ungefähr 2 Jahre, nicht lange so möchte man sagen, aber es war für mich schrecklich. Ich fühlte mich total heimatlos. Ich hatte eine Familie, ich hatte einen Wohnort, ich hatte eine Gemeinde, eine herrliche Landschaft, wo wir wohnten. Und doch fühlte ich mich in dieser Zeit total heimatlos, wie erstorben in meinem Herzen. Das ist ein schrecklicher Zustand. Und ihr Lieben, diejenigen, die ihre Heimat verlassen mussten, durch den Krieg bedingt, die wissen etwas davon zu sagen, wie sich das anfühlt. Und nun dürfen wir wissen, wir haben eine Heimat im Himmel und die kann uns niemand rauben. Da sind wir zu Hause. Unser Wandel, unser Bürgerrecht, so heißt es wörtlich, unsere Heimat ist im Himmel. Und während wir uns danach sehnen, wenn es geistlich gut um uns bestellt ist, sind wir doch hier auf dieser Erde nicht untätig. Wir haben ja bereits das Wohlgefallen Gottes durch die vollkommene Gerechtigkeit Christi, die wir durch den Glauben empfangen haben, die uns zugerechnet worden ist. Wir brauchen uns also nicht hier abzustrampeln und abzumühen und abzuquälen, um vor Gott gerecht zu werden. Wir stehen nicht mehr unter Gesetz. Herrliche Botschaft, frei vom Gesetz, unter der Gnade. Aber auf diesem Fundament der Glaubensgerechtigkeit trachten wir danach, Gott wohlzugefallen, indem wir nach seinem Willen das ewige und auch zeitliche Wohl der Menschen suchen. Und Paulus schreibt hier in diesem Vers, dass er seine Ehre da reinsetzte, sowohl daheim, also auch im Himmel, als auch in der Fremde, auf der Erde, seinem Herrn zu dienen. Darum setzen wir auch unsere Ehre da rein, ob wir daheim sind, also in der Herrlichkeit, oder in der Fremde, hier noch auf dieser Erde, in unserem irdischen Leib, dass wir ihm wohlgefallen. Paulus, der so viel Geringschätzung und Spott von Seiten der Menschen erfahren hat, wurde nicht müde, den Menschen und den Gott wohlgefälligen Dienst zu erweisen. Wir haben ihn in Athen die klugen Leute mit Spott überschüttet, als er ihnen die Auferstehung der Toten verkündigte. Doch Paulus zog weiter nach Korinth, um dort den Menschen das Evangelium vom Gekreuzigten zu predigen. Er schämte sich des Evangeliums nicht, sondern es war ihm die allergrößte Ehre, seinem Herrn zu dienen und seinen Auftrag als Apostel zu erfüllen. Sind wir uns dessen eigentlich bewusst, was das für eine Gnade ist, dass wir als Gläubige in dieser Welt den anderen das Evangelium bezeugen dürfen und ihnen auch in der einen oder anderen Weise im Blick auf ihre zeitlichen Probleme dienen dürfen nach dem Willen Gottes? Ist uns das bewusst, welche eine Ehre das ist? Manche sind mit ihrem irdischen Los unzufrieden. Sie wünschten sich etwas anderes. Das ist typisch für den Menschen. Wir sind selten zufrieden mit dem, was wir haben, halten immer Ausschau nach irdischen, nicht nach dem Himmel, nach irdischen. anderen Verhältnissen. Das ist typisch für uns. Seien wir doch zufrieden mit dem, was wir haben und welch eine Ehre das ist, damit und an dem Platz, an dem wir stehen, in der Aufgabe, die uns anvertraut ist. Welch eine Ehre es ist, Gott damit zu dienen und anderen wohlzutun. Selbst durch die Enttäuschungen von Seiten der Gläubigen ließ Paulus sich darin nicht beirren, seinen Auftrag als Apostel zu erfüllen. Welch ein Vorbild und Beweis der Menschenfreundlichkeit Gottes in Christus, von dem es ja heißt, dass er so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat. Lass mich abschließen mit einigen etwas frei wiedergegebenen Zitaten von Lloyd-Jones aus einer Predigt zu Römer Kapitel 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge ohne Ausnahme zum göttlich Besten dienen, in denen beide Seiten unseres christlichen Lebens aufgezeigt werden. Das Ausschauhalten nach der Vollendung auf der einen Seite und das Wahrnehmen unserer Aufgaben und unserer Verantwortung in dieser Zeit. Ich zitiere: Christen haben noch nicht ihr Erbe voll angetreten. Sie erwarten es noch. Es gibt eine Herrlichkeit, die noch nicht geoffenbart ist. Die wahren Gläubigen in Israel hielten sich für Pilger und Fremdlinge auf dieser Erde, als solche, die auf der Durchreise waren. Das Neue Testament ist in erster Linie an unserer Seele interessiert, nicht an unserem Leib. Lasst mich mal hinzufügen, ja? Nicht, dass Gott kein Interesse hätte an unserem leiblichen Befinden. Das sage ich ja immer wieder. Wir sehen das auch im Jakobusbrief. Am Ende des Jakobusbriefes finden wir etwas über Krankenheilungen. Durchaus wichtig, aber nicht das Wichtigste. Und das meint Lloyd-Jones hier. Das Neue Testament ist in erster Linie an unserer Seele interessiert, nicht an unserem Leib. Sein Anliegen ist unser geistliches Wohl, mehr als unsere materielle Situation. Und vor allem betont es die über allem stehende Wichtigkeit der rechten Beziehung zu Gott. Das ist das Entscheidende. Das Wichtigste ist nicht, wie du dich körperlich fühlst, ob du gesund bist, wunderbar oder krank bist und leidest. Das ist nicht das Allerwichtigste. Auch deine materielle Situation, wie sie auch immer sein mag, ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist deine Beziehung zu Gott. Das ist das Allerwichtigste. Christen leben herrlichkeitsbezogen, so sagt er, was nicht bedeutet, dass es ihnen egal ist, was in dieser Welt geschieht. Da haben wir beide Seiten, ja? Wir leben herrlichkeitsbezogen und auf der anderen Seite ist es uns nicht egal, was in dieser Welt passiert, wie es unserem Nachbarn geht oder was weiß ich, was wir auch immer jetzt hier erwähnen könnten. Das bedeutet, dass sie eine pessimistische Sicht von dieser Welt haben. Wir haben keine optimistische Sicht. Wir gehen nicht davon aus, dass alles immer noch besser wird. Selbst wenn diese Zeit, diese kriegerische Zeit, in der wir uns im Augenblick befinden, in dieser Welt vorübergehen sollte zu einem Scheinfrieden, betone das, kein echter Frieden. Einen echten Frieden zwischen den Völkern gibt es nicht. Ne? Da müssen wir auf die Vollendung warten, ne? Auf das Kommen des Herrn. Da ist lauter Herrlichkeit in der ewigen Welt. Also, wir haben keine optimistische Sicht von dieser Welt, von dieser Erde, sondern eine pessimistische Sicht. Und jetzt kommt es, begleitet von den Bemühungen, sie so erträglich zu machen wie möglich. So ist es richtig. Darum, so Gottes Wort, setzen wir auch unsere Ehre da rein, ob wir daheim sind, im Himmel, oder in der Fremde, noch auf dieser Erde, in unserem irdischen Leib, dass wir ihm wohlgefallen. Amen. Wir stehen bitte auf zum Gebet. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für diese herrliche Aussicht, die wir haben, einmal bei dir zu sein, Herr Jesus, mit dir vollkommen eins zu sein, deine Herrlichkeit zu schauen. Nicht mehr im Glauben, sondern im Schauen zu leben, eine ganze Ewigkeit hindurch. Und hier auf dieser Erde haben wir schon Gemeinschaft mit dir im Glauben, durch dein Wort, durch deinen Geist und wollen nicht untätig sein, um dir zu dienen und anderen Menschen wohlzutun. Dazu möchtest du deine Gnade schenken. Amen.